Die Mauern Jerusalems liegen zerbrochen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach: Ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der da hält den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst, das ich jetzt vor dir bete, Tag und Nacht für die Israeliten, deine Knechte, und bekenne die Sünden der Israeliten, die wir an dir getan haben. Und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Wir haben übel an dir getan, dass wir nicht gehalten haben die Gebote, Befehle und Rechte, die du geboten hast deinem Knecht Mose. Gedenke aber doch des Wortes, das du deinem Knecht Mose gebotest und sprachst: Wenn ihr mir die Treue brecht, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr euch aber zu mir bekehrt und meine Gebote haltet und sie tut, so will ich, auch wenn ihr versprengt werdet bis an des Himmels Ende, euch doch von da sammeln und will euch bringen an den Ort, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohne. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast, durch deine große Kraft und deine mächtige Hand. Ach Herr, lass deine Ohren aufmerken auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinen Namen fürchten. Und lass es deinem Knechte heute gelingen und gib ihm Gnade vor diesem Mann, denn ich war des Königs Mundschenk. Amen. Als Überschrift über dieses erste Kapitel und über die Betrachtung einiger weiterer Verse möchte ich die Überschrift setzen: Nehemia, ein nachahmenswerter Glaubenszeuge. Nehemia, ein nachahmenswerter Glaubenszeuge. Nehemia, dieser Name bedeutet übersetzt: Gott hat getröstet. Und der Name dieses Mannes ist auch ein Programm für das, was er in seinem Leben getan hat. Dieser Nehemia, einer der Gefangenen oder ein Nachkommen der Gefangenen in Babylon, hatte ein sehr, sehr hohes Amt. Er war der Mundschenk des Königs und das war eine äußerst vertrauensvolle Stellung. Er war sozusagen auch der Vorkoster, der dafür sorgte, dass der König nicht Schlechtes oder Vergiftetes zu essen bekam. Er stammte wohl aus der königlichen Familie in Israel, weil in Nehemia 2, Vers 3 erwähnt wird: die Stadt, in der meine Väter begraben sind. Und lange Zeit über war es so, dass nur die Könige innerhalb der Stadt begraben wurden. Nehemia denkt und handelt in einer Art und Weise, die uns, auch für unseren eigenen Glauben, sehr zum Nachdenken und dann zum Nachahmen herausfordern sollte. Ich möchte Nehemia mit 7 für sein Leben entscheidenden Aussagen vorstellen und uns so sein von Gott und seinem Wort bestimmtes Verhalten vor Augen stellen. A. Nehemia von Gott berufen. Nehemia von Gott berufen. Der Besuch aus Jerusalem war nicht einfach nur ein Familientreffen. Äußerlich vielleicht schon, der Bruder kam und hat Nehemia besucht. Aber Nehemia gibt sich keinesfalls zufrieden nur mit dem Wohlergehen der eigenen Familie. Er fragt sofort nach Jerusalem. Er fragt, wie es dieser Stadt geht. Und da beweist er eine sehr, sehr geistliche Sicht. Es ist Nehemia nicht egal, wie es dem Volk und dem Land ergeht, das Gott für sich erwählt hat. Nehemia hält nicht stur an dem fest, was er gerade ist und was er tut, sondern er ist offen für das, was Gott von ihm will. Er ist bereit, sogar sich von Gott an einen anderen Platz rufen zu lassen, auch wenn ihm das persönliche Nachteile einbringen sollte und auch wenn ihm das menschlich gesehen einen ziemlich starken sozialen Abstieg bringt. Wie gesagt, da war er schließlich Mundschenk des Königs. Diese Berufung und das, was sich Nehemia um das Ergehen Jerusalems kümmert, erfolgt durch das schlimme Ergehen Jerusalems. Er hört von dieser Not und er reagiert auf diese Not. Jerusalem ist zerstört und Nehemia lässt das nicht einfach kalt. Er nimmt das auf, diese Zerstörung Jerusalems, und diese Zerstörung ist ja übrigens auch der Inhalt sehr vieler Klagepsalmen innerhalb der 150 Psalmen. Und es gibt sogar auch einen besonderen Feiertag, den Juden bis heute feiern, an das Gedenken an die Zerstörung des Tempels. Gottes Plan auf der einen Seite und die notvolle Lage Jerusalems auf der anderen Seite verändern Nehemias Sicht und sie verändern auch im Weiteren Nehemias Situation. Nehemia hat die rechte geistliche Haltung. Er gibt sich nicht damit zufrieden, dass es ihm selber gut geht, sondern er hat Gottes Volk im Gesamten im Auge. Und er setzt sich dafür ein, er lässt sich von Gott für seine Sache in Beschlag nehmen. Und da sind wir gefragt, sind wir bereit, uns dahin stellen zu lassen, wo Gott uns haben will? Oder stehen wir unbeweglich an dem Platz, wo wir jetzt einfach einmal stehen und sind nicht bereit, irgendetwas zu verändern? Haben wir Gottes Volk im Auge oder sind wir zufrieden, wenn es uns selber gut geht? Ich habe das selber so schon von Leuten gehört, die gesagt haben, wir sind zufrieden in unserer christlichen Gruppe und was darüber hinausgeht, interessiert uns nicht. Das ist nicht die Sicht der Bibel und Nehemia lebt es uns hier auch ganz anders vor. Er lässt sich von Gott berufen. B. Nehemia ist ganz abhängig von Gott. Nehemia ist ganz abhängig von Gott. In Kapitel 2, Vers 12 steht dann, ich hatte keine Menschen gesagt, was mir mein Gott eingegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Was Nehemia tut, ist zunächst einmal eine Sache zwischen ihm und Gott ganz persönlich. Gott selber ist sein Auftraggeber. Gott und niemand anders. Was Nehemia tut oder was Nehemia nicht tut, bestimmt weder er selber noch ein anderer Mensch, sondern allein Gott. In gleicher Weise sehen wir das dann später bei Paulus. Er sagt über seine Berufung und seinen Dienst in Galater 1, Vers 15 bis 17, da es aber Gott wohlgefiel, der mich von meiner Mutterleibe an hat ausgesondert und berufen durch seine Gnade, dass er seinen Sohn offenbarte in mir, damit ich ihn durchs Evangelium verkündigen sollte, besprach ich mich nicht mit Fleisch und Blut. Ich ging auch nicht hinauf nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ich zog hin nach Arabien und kam wiederum nach Damaskus. Allein aufgrund der Weisung Gottes. Damit will ich jetzt keinesfalls Wasser auf die Mühlen derer leiten, die meinen, auf den Rat von Brüdern und Schwestern verzichten zu können und die meinen, sie könnten ganz allein entscheiden, was im Reich Gottes richtig ist und was nicht. Wir erleben das ja immer wieder, erst wieder am letzten oder am zweitletzten Abend der Allianz Gebetswoche, dass da Leute auftreten, die in ihrem christlichen Leben nichts anderes kennen, als durch die verschiedenen Gemeinden und Veranstaltungen zu reisen und die Brüder und Schwestern zu kritisieren, anstatt ihren Glauben an Nichtchristen weiterzugeben. Das meine ich hier nicht. Nehemia und Paulus haben sich später sehr wohl auch in die Ordnung, in die Gemeinde eingefügt und sie haben sich sehr wohl auch mit Brüdern und Schwestern beraten, mit Leuten, die auch Gott nachfolgten. Allerdings, und das ist hier an dieser Stelle wesentlich, vor aller menschlichen Beratung ist die Beauftragung und die Abhängigkeit von Gott das Erste. Alles andere kommt an zweiter Stelle, auch wenn es dann wichtig wird. Diese ganze Abhängigkeit und eine gewisse Unabhängigkeit ist besonders dann wichtig, wenn Menschen uns enttäuschen. Dann brauchen wir das Fundament, dass wir wissen, ich arbeite für Gott, ich bin Gott verantwortlich. Mein Wert als Mensch und mein Wert als Christ ist nicht abhängig von menschlicher Zustimmung, sondern von der Liebe und Zuwendung Gottes. Das halte ich für ganz entscheidend wichtig für alle Situationen unseres Lebens. Die Motivation, mich voll für Jesus einzusetzen, ist nicht die angestrebte Anerkennung durch Mitmenschen, sondern das Bemühen, mich von Gott gebrauchen zu lassen und so zu leben und zu handeln, dass Gott dadurch geehrt wird. Ich denke, das wird hier beim Nehemia ganz, ganz deutlich. Nehemia stützt sich immer wieder auf diese Abhängigkeit von Gott. Er weiß, nur wenn Gott seine Pläne bestätigt, wird sein Vorhaben gelingen. Er tut das, was dann im Psalm 127 so heißt: Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Nehemia weiß, und er gibt es auch zu, trotz seiner menschlich so hohen Stellung, dass er allein nichts tun kann. Und dass seine Kraft für diese große Aufgabe, die da vor ihm liegt, zu schwach ist. Er akzeptiert das, was Jesus später seinen Jüngern einschärft und was auch für uns gilt: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und konsequenterweise beruft sich Nehemia dann durch dieses ganze Buch hindurch immer wieder auf die Hilfe Gottes. Von allem Anfang an. Bevor er überhaupt die Reise nach Jerusalem antreten kann, bittet er Gott um Hilfe für das Gespräch mit seinem König. Der König aller Könige, Gott selber, ist auch stärker als der mächtige persische Herrscher. Und Gott erhört dieses Gebet Nehemias. Er bestätigt die Berufung dadurch, dass der König der Reise Nehemias zustimmt. Das liest sich hier so schnell, das war aber alles andere als selbstverständlich, dass der seinen Vorkoster einfach nach Jerusalem reisen ließ. In Kapitel 2, Vers 20 sagt Nehemia seinen Gegnern: Der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen, denn wir, seine Knechte, haben uns aufgemacht und wir bauen wieder auf. Gott wird es uns gelingen lassen. Der Herr und nicht die Knechte steht dafür ein, dass die Arbeit zum gewünschten Ziel kommt. Und einige Verse später lesen wir dann, dass Nehemia sagt: Ich sprach zu den Vornehmen und Ratsherren und zum übrigen Volk: Das Werk ist groß und weit, und wir sind auf der Mauer weit zerstreut und fern voneinander. Woher ihr nun die Posaune tönen hört, dorthin sammelt euch zu uns. Und jetzt kommt das Entscheidende: Unser Gott wird für uns streiten. Unser Gott wird für uns streiten, nicht wir selber, sondern Gott selber. Mehr als 400 Jahre später mahnt Jesus die Gemeinde von Laodicea, sich auf diese lebensnotwendige Abhängigkeit von Jesus zurückzubesinnen und entsprechend zu handeln. Offenbarung 3, Vers 17 und 18: Du sprichst, ich bin reich und habe gar satt und bedarf nichts, und weißt nicht, dass du bist elend und jämmerlich, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das mit Feuer durchläutert ist, dass du reich werdest, und weiße Kleider, dass du dich antust und nicht offenbar werde die Schande deiner Blöße, und Augensalbe, deine Augen zu salben, dass du sehen mögest, dass wir durchblicken, wer wir eigentlich sind mit Gott und wer wir wären ohne Gott. Diese Worte Jesu gelten bis heute ohne jede Einschränkung. Ohne Jesus und unsere ganze Abhängigkeit von ihm sind wir elend und jämmerlich, auch wenn wir uns selber größer vorkommen. Das ist der Maßstab Jesu. Und dieser Maßstab gilt für jeden Menschen, obwohl das heute leider ja von der Mehrheit unserer Mitmenschen abgelehnt wird und obwohl das sehr viele mit einem sehr überlegenen Lächeln immer wieder von sich wegweisen. Eine ganz wesentliche Folge davon, dass Nehemia ganz abhängig von Gott wird im nächsten Punkt deutlich. Nehemia, ein Mann des Gebetes. Nehemia, ein Mann des Gebetes. Für Nehemia war das Gebet ein ganz wesentlicher Teil seines Alltags. Für ihn ist es ganz natürlich, bevor er etwas sagt oder tut, sich vorher an Gott zu wenden und ihn um Gelingen zu bitten. An unwahrscheinlich vielen Stellen in diesem Buch von Nehemia sehen wir das. Ich könnte jetzt sehr, sehr viele Stellen aufzählen. Ohne solches Gebet, ohne die ständige Verbindung mit Gott, wäre es die im Punkt 2 erwähnte Abhängigkeit auch gar nicht möglich. Ich kann ja nicht behaupten, abhängig von Gott zu sein und dann auf die Zwiesprache mit diesem Herrn verzichten. Und trotzdem erlebe ich immer wieder Menschen, die behaupten, an Gott zu glauben, und die behaupten, dass sie sehr viel vom Glauben halten, die dann aber ganz erstaunt sind, wenn konkrete Glaubensinhalte wie Gebet oder Bibellesen angesprochen werden. Es ist eines unserer großartigsten Vorrechte, dass wir direkt mit Gott reden dürfen und dass wir ihm alles sagen dürfen, was uns freut und was uns Sorgen macht. Ich denke, diese Aussage ist uns natürlich allen sehr, sehr geläufig und trotzdem habe ich den Eindruck, dass wir das oft gar nicht in der rechten Weise in Anspruch nehmen. Nehemia ist uns auch in dieser Hinsicht ein ganz großes Vorbild. In jeder Situation, sei es vor der Unterredung mit dem persischen König, sei es in der Auseinandersetzung mit seinen Feinden in Jerusalem oder vor der Einweisung und Ermutigung seiner Landsleute in diese große Arbeit, immer heißt es zuerst, und Nehemia betete zu Gott und bat ihn um sein Gelingen. Nehemia nützt das Gebet nicht als letzte Möglichkeit, als quasi als Notlösung aus. Er missbraucht das Gebet nicht als sogenanntes Automatengebet, wie das heute bei vielen der Fall ist. Automatengebet in dem Sinn, dass wir oben unseren Wunsch reinwerfen und unten kommt dann das Entsprechende heraus. Nehemia ist uns auch hier ein Vorbild, wie wir beten sollen. Für ihn ist das Gebet ein regelmäßiger und unverzichtbarer Teil seines Lebens. Und er stellt auch nicht immer seine eigenen Bitten in den Mittelpunkt, sondern zuerst und allein Gott selber. Und ich denke, er tut das, was wir ja auch im Vaterunser sehen. Zuerst kommt Gott, seine Ehre, seine Herrlichkeit und sein Reich. Und so ist das hier bei Nehemia auch zu sehen. Zuerst die Ehre Gottes, die Größe Gottes und dann das, was die Menschen betrifft. In 1, Vers 5 hier in unserem Kapitel beginnt dieses erste Gebet Nehemias mit der Verherrlichung Gottes. Er nennt die Größe Gottes und preist Gottes Treue und seine Zuwendung zu uns Menschen. Das Gebet, das Nehemia hier betet, gründet sich auf die Offenbarung Gottes. Er hat etwas mit Gott erlebt und er weiß deshalb, an wen er sich wendet. Er betet nicht einfach ins Blaue hinein, sondern er weiß, wen er da anspricht. Nehemia gründet sein Gebet auf das, was Gott in der Vergangenheit getan hat. Und er sagt, Gott, du hast so wunderbar an uns gehandelt und ich vertraue dir auch für die Zukunft meines Volkes, auch wenn es in der Gegenwart sehr, sehr schlecht für dieses Volk aussieht. Und dann tut Nehemia etwas, was uns ja sehr, sehr schwer fällt. Nehemia übersieht keinesfalls die Fehler seines Volkes und er übersieht auch nicht seine eigenen Fehler. Zu seinem Gebet gehört wesentlich, dass er seine Sünde offen vor Gott ausspricht. Er gesteht ein, wir haben unseren Teil des Bundes nicht eingehalten. Wir sind abgefallen und wir haben eigentlich den Bund mit Gott zerstört. Und er gibt zu, wir hätten eigentlich die Hilfe Gottes nicht mehr verdient. Es wäre ganz gerecht, wenn Gott seine Hilfe einstellen würde. Und er weiß, von den eigenen Möglichkeiten her, wären wir Menschen gerechterweise am Ende. Aber du Gott, und so geht es dann weiter, aber du Gott hast Möglichkeiten zur Umkehr angeboten. Wir wollen umkehren. Hier in unserem Text die Verse 8 bis 11. Das Gebet steht bis heute unter diesem Vorzeichen, dass Gott uns nicht aufgibt, trotz allem, was in unserem Leben falsch gelaufen ist. Gott steht zu seinem Wort und deshalb steht unser Gebet bis heute unter der Verheißung aus Matthäus 7, Vers 7. Bittet, so wird euch gegeben. Und Jakobus schreibt, des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Nehemia hat in der Folge ganz großartige Gebetserhörungen erlebt. Wir werden das auch noch weiter miteinander bedenken. Aber er hat das erlebt, weil er Gott viel zugetraut hat. Und ich denke, wir haben auch allen Grund, Gott viel zuzutrauen. Und wir nehmen uns selber die Erfahrungen weg, Gott zu erleben, wenn wir ihm zu wenig zutrauen oder wenn wir ihn um zu wenig bitten. Gott ist doch heute derselbe, glücklicherweise derselbe, wie zur Zeit des Nehemia. Und an seinen Gebetserhörungen hat sich deshalb auch nichts geändert. D oder viertens, Nehemia, ein Mann, der an Gottes Verheißungen für sein Volk festhält. Nehemia, ein Mann, der an Gottes Verheißungen für sein Volk festhält. Nehemia identifiziert sich ganz fest mit diesem Volk. Er hätte ja sagen können, was geht mich dieses Volk an? Ich habe einen guten Arbeitsplatz, ich bin weit weg von Jerusalem und ich bin so ganz zufrieden, was soll dieses Volk Israel? Aber er nimmt Anteil am Geschehen Jerusalems, und zwar nicht so oberflächlich, das wäre ja leicht gewesen, dort in Babylon am sicheren Königshof mit einem guten Verdienst sich einige bedauernde Worte über die Lage Jerusalems zu sagen. Aber hier steht, er hat Leid getragen und er hat Tage und Nächte lang gefastet. Das war nicht nur sein oberflächliches Mitleid, sondern eine ganz große und tiefe Identifizierung mit dem Volk Gottes. Und er bestürmt Gott geradezu, dass er sagt, Gott, mach deine Verheißungen wahr. Sammle das Volk wieder. Er macht Gott auf die weitere Verheißung deutlich, dass er gesagt hat, wenn ihr euch abwendet von mir, dann zerstreue ich euch. Aber wenn ihr euch bekehrt, wenn ihr zurückkehrt zu mir, dann werde ich euch auch wieder sammeln. Aus allen Völkern. Und ich denke, es ist eine schöne Sache, dass wir das heute miterleben, dass Israel wirklich gesammelt wird aus allen Völkern. Gott steht zu seinem Wort. Und Nehemia weiß, Jerusalem ist nicht irgendein x-beliebiger Ort, sondern er ist Gottes erwählter Ort, und deshalb ist er unverzichtbar verbunden mit seinem Volk. Es gab ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer wieder Versuche, das Volk Israel ganz woanders anzusiedeln. Zuerst hat man versucht, dieses Volk in Uganda anzusiedeln. Also alle Juden sollten nach Uganda. Das hat nicht funktioniert. Das ist nicht der erwählte Ort Gottes. Und dann hat man gedacht, man versucht es einmal mit Madagaskar. Und auch damit hat es nicht geklappt. Und bis heute gibt es die Bestrebungen, das Recht Israels auf sein Land zu bestreiten. Und dieses Volk ist nirgends anders daheim als in seinem von Gott erwählten Land. Nehemia beruft sich da auf Gottes Wort, auf dieses Wort, das diesem Volk auch heute noch gilt. Nehemia beruft sich auf die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Und diese Geschichte ist nicht zu Ende und sie wird auch nie zu Ende sein. Psalm 94, Vers 14 steht, der Herr wird sein Volk nicht verstoßen. Er wird sein Erbe nicht verlassen. Und aus dieser Zusage schöpft Nehemia seine Zuversicht. Fünftens, Nehemia, ein Mann mit klaren Grundsätzen. Nehemia lebt mit klar umrissenen Grundsätzen. Er weiß, was von Gott her richtig ist, und er hält sich daran. Und er hält durch, was er erkannt hat. Nicht heute so und morgen so, sondern er hält durch und setzt das um, was er von Gott her als richtig erkannt hat. Seine Grundsätze orientieren sich an dem einen Grundsatz: Ich möchte das tun, was Gott von mir will. Und er setzt diesen Grundsatz mit ganzer Entschlossenheit um. Es heißt da von ihm, Nehemia sprach mit Mut und mit Vollmacht zu seinen Gegnern. Er meldet nicht nur irgendwie so schüchtern irgendwelche Wünsche an, sondern er spricht mit ganzer Vollmacht, weil er weiß, dass er das mit der Autorität Gottes tun kann. In Kapitel 5 sagt er, Gott ist zu fürchten und wir haben so zu handeln, dass Gott nicht verlästert wird. Und er setzt alles dazu ein, dass dieser Grundsatz durchgehalten wird, auch dann, wenn es ihm Nachteile bringt. Nehemia ist nur eine Anerkennung wichtig, und zwar die von Gott. Wie es in Hebräer 11 von Mose heißt, so wählt ja auch Nehemia viel lieber mit seinem Volk die Schmach zu tragen, als die zeitliche Ergötzung der Sünde. In seinem Leben war klar, was ihm wichtig ist, und er hat das auch in der Praxis bewiesen, dass das nicht nur ein Lippenbekenntnis war, sondern dass er mit der Tat dahinter stand. Ganzer Einsatz für Gott. Sechstens, Nehemia, ein befähigter geistlicher Leiter. Nehemia wurde von Gott gebraucht, um in ganz erstaunlich kurzer Zeit spektakuläre Reformen in diesem Volk Israel zu schaffen. Neben der ganzen Abhängigkeit von Gott zeichnet sich Nehemia durch ein ganz hohes Maß an Leistungsfähigkeit aus. Er nützt die Gaben aus, die Gott in sein Leben hineingelegt hat. Er nützt seine Gaben und er nützt auch die Verbindungen zu einflussreichen Menschen aus, die er in seinem bisherigen Leben geknüpft hat. Und er macht beides, diese Gaben und seine Verbindungen für die Sache Gottes fruchtbar. Zum Beispiel dann in Kapitel 2 erbietet Nehemia Geleitbriefe vom König. Briefe, die ihm den Umgang mit den Statthaltern in Judäa erleichtern sollen. Und er lässt da gleich noch die Klausel aufnehmen, dass diese Statthalter ihm Holz und andere Baumaterialien für den Bau in Jerusalem geben sollen. Und auch für den persönlichen Geleitschutz trägt er Sorge und bittet den König. Nehemia weiß, das wird hier auch deutlich, dass er bestens mit der Situation der Gemeinde und mit der äußeren Situation der Stadt vertraut sein muss, um dann seinen Mitarbeitern sinnvolle Anweisungen geben zu können. Er als der geistliche Leiter muss wissen, was zu tun ist, um dann auch sinnvoll agieren zu können. Nehemia ist als geistlicher Leiter auch bereit, Aufgaben zu delegieren. Er teilt, wie wir dann später sehen werden, die Arbeit an dieser Mauer in 40 verschiedene Gruppen auf. Und an ihm und seiner Mannschaft wird deutlich, eine Gruppe, die gemeinsam nur für Gott arbeitet, das ist echte Kooperation und daraus wird dann auch etwas Sinnvolles entstehen. Wenn jeder mit anpackt, wenn jeder seine Aufgabe ernst nimmt, dann wird keiner überfordert und dann kann diese Sache, dann kann Gottes Sache gelingen. Und ich denke, oder das wird mir jetzt gerade deutlich, an solchen Dingen wie Pro Christ, wenn wir da alle miteinander anpacken und Gott um sein Wirken bitten, dann dürfen wir etwas Großes erwarten, wie damals bei Nehemia. Nehemia, und da zeigt er sich wieder als guter geistlicher Leiter, er ergreift die Vorsichtsmaßnahmen, die ihm menschlich gesehen möglich sind. Ich habe immer wieder erlebt, dass Leute und dass christliche Gruppen um Dinge gebetet haben, die sie eigentlich von ihren eigenen Voraussetzungen hätten gut selber erledigen können. Und ich denke, das ist nicht ehrlich. Wenn wir Gott um Dinge bitten, die er uns schon längst vorher gegeben hat, dann ist das ein gewisses Misstrauen. Wenn jetzt dieser Nehemia hier gebetet hätte, Gott schütze uns und Gott sorgt dafür, dass uns diese Feinde nichts anhaben und er hätte alle Vorsichtsmaßnahmen außen vor gelassen, dann wäre dieses Gebet unglaubwürdig gewesen. Und ich denke, wir sollten uns hier prüfen, dass wir Gott nicht um Dinge bitten, die wir von den Dingen, den Fähigkeiten, die Gott uns gegeben hat, schon längst selber erledigen können. Vielleicht sind wir nur zu bequem, das auch umzusetzen. Ein weiterer Punkt, der ihn als geistlichen Leiter zeigt, Nehemia setzt fähige Leute ein, die die Aufgabe weiter tun. Auch wenn er nicht in Jerusalem ist, er geht ja später wieder zurück an den persischen Hof. Er setzt Leute ein und auch das sehen wir im Neuen Testament, wo Paulus an Timotheus schreibt, dass er fähige Leute einsetzen soll, die selber das Wort Gottes ernst nehmen und die fähig sind, auch anderen dieses Wort Gottes weiterzugeben. In allem, was er anordnet, gibt Nehemia eindeutig klare Anweisungen. Er sagt klar, was gilt und das gilt danach noch einige Jahre später. Er gibt ganz eindeutige Ziele, klar erkennbare und nachvollziehbare Ziele. Er sagt, wir wollen die Mauer bauen und wir wollen alles zur Ehre Gottes tun. Klar erkennbare Ziele. Und er gibt Ziele, die sich sehr schön mit dem wiedergeben lassen, was Paulus in 1. Korinther 10 schreibt. Ihr esst nun oder ihr trinkt oder was ihr tut, so tut alles zur Ehre Gottes. Eine ganz wesentliche Aufgabe ist es, und das wird ebenfalls hier deutlich, die Mitarbeiter immer wieder zu ermutigen und neu zur Ausführung ihrer Aufgabe anzuspornen. Nehemia gibt eigene Glaubenserfahrungen weiter, um seine Mitarbeiter zu ermutigen. Und er drückt damit aus, so großartig hat Gott in meinem Leben gehandelt. Und das kann er für jeden von uns tun. Das, was Gott in seinem Leben getan hat, das dürfen Sie Gott auch für die weitere Zeit zutrauen. Gott hat den Weg geebnet vom persischen Königshof bis nach Jerusalem und er wird auch die weiteren Schritte bis zur Vollendung der Stadtmauer ermöglichen. Nehemia weist seine Leute auf den, der ihre Angst wegnehmen kann. Verlasst euch auf den Herrn von ganzem Herzen und verlasst euch nicht auf euren Verstand. Und dann in Kapitel 8 ermutigt er diese Leute mit dem wohl bekanntesten Vers aus diesem Buch. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und er weist damit hin auf die Freude, die unabhängig ist von jeder äußeren Situation. Die Freude, die auch heute bei uns unabhängig ist von jeder äußeren Situation. Nehemia ist ein vorbildlicher Leiter, auch unter dem Gesichtspunkt, dass er Leitung als Dienen versteht. Er herrscht nicht, das könnte er als Statthalter, könnte er ein sattes Gehalt einstreichen und er könnte auch sonst irgendwelche Privilegien in Anspruch nehmen. Aber er setzt sich mit ganzer Kraft und unter Zurücksetzung seiner eigenen Vorteile für Gottes Sache und für sein Volk ein. Nur zwei Beispiele. Nehemia teilt seine Leute ein und die müssen so in einer Art Schichtarbeit zu verschiedenen Zeiten Wache halten, um die Feinde zu entdecken. Er selber und seine engsten Mitarbeiter halten Wache rund um die Uhr. Oder ein anderes Beispiel, Nehemia verzichtet die ganzen 12 Jahre seiner Statthalterschaft in Jerusalem über auf seine Einkünfte. Er gibt seine Einkünfte weg, damit er das Volk nicht noch mehr bedrückt. Und letztens, Nehemia ist ein Kämpfer für Gottes Wort. Dieses Thema werden wir dann noch ausführlicher zurückkommen, hier nur so viel. Mit aller Konsequenz sorgt Nehemia dafür, dass in Glaubensdingen und dass auch im zwischenmenschlichen Zusammenleben und dass in ethischen Fragen das eingehalten wird, was Gottes Wort sagt. Und da ist er absolut kompromisslos. Auch wenn das natürlich nicht immer auf Gegenliebe in seinem Volk stößt. Er wusste, wenn ich anders handle, wenn ich hier Kompromisse schließe, dann werde ich dem Auftrag Gottes nicht gerecht. Wenn ich an irgendeiner Stelle Kompromisse schließe, dann mache ich mich als Leiter vor den Menschen unglaubwürdig und ich verliere von Gott her die Vollmacht für mein geistliches Amt. Nehemia ist in dem, was er sagt und in dem, was er tut, so denke ich, ein ganz, ganz großes Vorbild. Ein Vorbild im persönlichen Glaubensleben, wie er seine Verbindung mit Gott lebt. Und er ist ein großes Vorbild im praktischen Glaubensleben auch nach außen. Wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? Wie setze ich mich kompromisslos für die Sache ein? Und wie lasse ich mich von Gott beauftragen, auch eine ganze Sache zu machen, ganze Hingabe zu bringen für das, was Gott von mir will? Ich denke, wir haben so viele Aufgaben und so viele Möglichkeiten in unserer allernächsten Umgebung, dass wir uns an dem orientieren sollten, was Nehemia uns da vorgelebt hat. Amen.